Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und willkommen zu einer neuen Talk-Folge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir schon an der nächsten Staffel arbeiten. In dieser Folge geht es darum, wie wir in Zukunft wohnen wollen. Dabei gibt es viele Fragen zu diskutieren. Wie können wir effizient kühlen und heizen? Wie schaffen wir kurze Wege für Erledigungen im Alltag? Und wie müssen wir das Wohnen an den Klimawandel anpassen? Diese Fragen und noch viel mehr diskutierten Renate Hammer, Architektin vom Institute of Building Research and Innovation, und Alois Humer, Raumplaner von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, am 2. Dezember 2024 im Cabaret Simpel in Wien. Moderiert hat Jasmin Dolati, Programmchefin des ORF Radio Wien. Diese Veranstaltung der Reihe Ampuls fand als Kooperation zwischen dem Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und dem ORF Radio Wien statt. Viel Spaß beim Hören!
Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen zu einem Wissenschaftstalk am Puls, zu einem Thema, das uns diesmal wirklich alle angeht. Es geht nämlich ums Wohnen. Wie wollen wir heute, aber vor allem auch in Zukunft wohnen? Welche Herausforderungen in Sachen Kühlen, aber auch Heizen sind zu bewältigen? Und wie können und sollen Lebensräume gestaltet werden, damit wir einerseits möglich kurze Wege haben, aber eben auch grüne Lebensräume. Das wäre doch schön, wenn man das so auf den Punkt bringen könnte. Es gibt neue Entwicklungen in Sachen Wohnen, aber wie sieht denn die Situation im Ballungsraum Wien aus? Und das sind jetzt nur einige der vielen Fragen zum Thema Wohnen im Wandel. Nachdem es so viele verschiedene Anforderungen gibt, und man oft den Eindruck hat, dass nicht alle Kräfte an einem Strang ziehen, muss man sagen, freue ich mich sehr auf meine heutigen beiden Gäste. Das ist die Architektin Renate Hammer. Sie leitet das Institut für Building Research und Innovation in Wien. Herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Und Raumplaner Alois Humer. Er leitet seit 2023 eine Arbeitsgruppe zum Thema nachhaltige Stadtregionen an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen auch an Sie nochmal. Ich habe mir gedacht, wir steigen mit einer spannenden Frage ein. Es ist ja immer interessant, wie die Gäste, wie Experten und Expertinnen auch ihre eigene Situation beurteilen und bewerten. Und da möchte ich Sie beide jetzt gleich zu Beginn fragen, wie Sie persönlich Ihre Anforderungen definieren zum Thema Wohnen. Darf ich bei Ihnen beginnen?
Ja, also aus meiner persönlichen Geschichte ist es einfach so, dass ich an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Orten gewohnt habe, von einer sehr kleinen Mietwohnung bis zu einem noch kleineren Zimmer in Tokio, also in einer 30-Millionen-Stadt, bis auf einer relativ gemütlichen Wohnung in einem Schweizer Bergdorf. Und ich habe aus dieser Lebensgeschichte meines Wohnens mitgenommen, dass es wirklich darauf ankommt, in welcher Situation man gerade ist. Und für diese Situation muss die Wohnung passend sein.
Also die Lebensphasen, die auch entscheidend sind.
Sehr, ja. Sehr unterschiedlich. Und gerade die Herausforderung, dass meine beiden Kinder aus der großen Wohnung jetzt raus sind und ich mich fragen muss, was passt denn jetzt in Zukunft für mich? Also es ist gerade für mich spannend.
Du musst wahrscheinlich auch ein bisschen schon auch in die Zukunft schauen, nicht? Also die, welche nächste Lebensphase hat man denn? Wie schaut die aus?
Das und was möchte ich da haben? Genau. Also man muss sich das, glaube ich, immer wieder fragen, was es sein soll.
Herr Humer, wie schaut es denn bei Ihnen aus?
Naja, bei mir geht es vielleicht nicht um die eigenen Wohnungsbedürfnisse so sehr wie eher für unsere kleinen Kinder. Also, dass man eben auch familiengerecht wohnen, ist derzeit so in dieser Lebensphase.
Also Sie haben zwei kleine Kinder?
Genau, die gehen gerade in die Volksschule und die wollen natürlich auch Aktivitäten haben und ist uns wichtig, in einer guten Nachbarschaft zu sein und wo vielleicht auch Sport Sportvereine in der Nähe sind und Schulwege in Ordnung sind. Und das war natürlich dann in früheren Lebensphasen, waren wieder andere Dinge wichtig fürs eigene Wohnen und wird auch wieder kommen,
wie wir schon gehört haben. Genau. Und Sie sind so ein bisschen an den Stadtrand gezogen.
Genau, ja, es hat uns tatsächlich dann rausgezogen aus Wien.
Mhm. Genau. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema so quasi auch schon mittendrin, nämlich Stadt und Land, nicht? Also Sie kennen das vielleicht auch von Ihrer Situation und Ihren Lebenswelten oder auch Lebensphasen. Vielleicht beginnt man zunächst in der Stadt und zieht dann irgendwann aufs Land, so wie wir jetzt bei Ihnen gehört haben. Natürlich gibt es auch das umgekehrte Modell. Aber spannend ist es ja da auch, welche Trends es gibt, ja, in Sachen Stadtentwicklung. Und da darf ich Sie jetzt auch beide gleich fragen, also auch Stadt, Land, was die Trends angeht. Wie schaut es denn da aus?
Also ich glaube auch von den Migrations-, von den Wanderungsbewegungen ist es oft mehr als einmal. Also es gibt auch zyklische Wege, dass zuerst vielleicht von der weiteren Peripherie, vom ländlichen Raum in die Stadt hinein, vielleicht zu Ausbildungszwecken, dann später in die Suburbia, in den suburbanen Raum. Diese demografischen Trends oder wie sich die Bevölkerung zu welchen Lebensphasen wohin entscheidet zu wohnen, die werden diverser und somit können wir immer weniger Stadt und Land voneinander unterscheiden eigentlich, beziehungsweise in diesem, Sie haben es ja schön gesagt, auch dieser Agglomerationsraum Wien oder diese Stadtregion Wien, die eher ein Kontinuum ist und ineinander übergeht.
Frau Hammer?
Ich möchte betonen, dass unsere Arbeit mit Wohnenden uns ganz deutlich gezeigt hat, dass es wirklich enorme Unterschiede gibt zwischen Wohnen im städtischen Bereich und Wohnen im ländlichen Bereich. Wir haben zum Beispiel eine Forschung gemacht zu Energiearmutsgefährdung und das gibt wirklich ein ganz unterschiedliches Bild. Am Land sind das oft ältere, alleinstehende Personen, die in einem Einfamilienhaus leben, das sie einfach nicht mehr beheizen können. In der Stadt sind es oft Alleinerziehende, die in beengten Raum wohnen und trotzdem dort eben in Energiearmut geraten. Es sind wirklich ganz unterschiedliche Settings, die man sich anschauen muss. Und Trend ist aktuell und das ist für mich nicht ganz unkritisch zu sehen, einfach diese Urbanisierung. Also wie ich Architektur studiert habe, hier in Wien angefangen habe, 87, da war diese Frage, ja, die europäischen Städte sterben aus, was macht man mit den schrumpfenden Metropolen? Jetzt ist das Pendel ganz in die andere Richtung geschwungen, alles zieht in die Agglomeration und ich glaube, das ist im Moment relativ ungebremst und das birgt schon das eine oder andere, die eine oder andere Herausforderung, sowohl für die Städte wie eben auch für die ländlichen Gebiete.
Sie haben es angesprochen, auch, dass ja viele ältere Menschen in den ländlicheren Regionen oft in großen Häusern sitzen, weil eben früher war die ganze Familie da, früher war vielleicht auch mehrere Generationen da. Irgendwann ist man dann alleine. Da ist schon auch so ein bisschen dieser Aspekt, ich weiß nicht, ob Sie dazu auch was sagen können, aber mir kommt schon vor, dass man in Österreich nicht so gern übersiedelt. Also wenn man jetzt zum Beispiel das mit den USA vergleicht, da denke ich, hat man viel mehr Bereitschaft, immer wieder mal neu anzufangen, wo neu hinzugehen und neuen Wohnraum zu schaffen. Mir kommt immer vor, in Österreich ist das alles noch nicht so ausgeprägt.
Also aus dem letzten Bericht aus der Stadt-Umland-Konferenz, wo es genau um dieses Thema geht, ist angeklungen, dass der erste Impuls sozusagen in die Stadt zu kommen, der dann eben einfach auch häufig anhält, die Ausbildung ist. Also man geht zum Lernen, zum Studieren in die Stadt und kommt verändert zurück oder eben auch nicht mehr zurück. Und was dann bleibt, ist ein Zurückbleiben am Land von einer Generation, die eigentlich keine Motivation hat, sich großartig zu verändern. Und da kommen diese grundsätzlichen Probleme der Alleinstehenden im großen, eigentlich für die Familie zugeschnittenen Haus im ländlichen Raum her.
Und da ist ja auch nochmal das Thema Mobilität ein großes Thema, denn gerade in so einem Setting, also ich glaube, wir kennen alle Menschen, die eben genau in so einem Setting drinnen sind, schon älter sind, im ländlichen Raum sind, vielleicht eben ein großes Haus bewohnen und dann steht das Auto vor der Tür, weil man natürlich immer gewohnt war, ins Auto zu steigen und wohin zu fahren. Nur die Menschen werden dann älter und dann ist das Autofahren auch nicht ganz so leicht. Das heißt, also Mobilität spielt jetzt in diesem Setting natürlich nochmal eine ganz andere und besondere Rolle, aber generell ist Mobilität ein Riesenthema, wenn wir übers Wohnen reden.
Ja, natürlich, weil die Wohnung jenseits der eigenen vier Wände oder eben gemieteten oder Eigentums vier Wände, und das ist, glaube ich, ein Unterschied auch in wie es unsere Gesellschaft hat oder hält mit Umzugswünschen oder Realisierungen. Da ist unsere Gesellschaft nicht so mobil wie vielleicht die amerikanische, dass man vielmals auch dann in späteren Lebensphasen Wohnort wechselt. Und somit ist es dann aus strategisch-planerischer Sicht schwierig, wenn die Gesellschaft selber nicht so mobil ist, mobil im Sinne von Umzügen, ja. dass dann unter anderem eben das weitere Wohnumfeld, wo auch öffentlicher Verkehr und verkehrliche Mobilität dazugehören, sich dann immer wieder anpassen muss auch oder Lösungen finden muss für Haushalte, die auch bleiben, aber sich verändern dann über die Jahrzehnte.
Und da ist natürlich auch die bauliche Lösung immer ein Riesenthema. Also nachhaltige Mobilität als Stichwort meine ich jetzt auch in Bezug auf Lademöglichkeiten der Elektroautos, aber eben auch Fahrradmöglichkeiten. Das spielt ja alles in den letzten Jahren nochmal eine stärkere Rolle.
Ja, also prinzipiell gilt es in der guten Regionalplanung, den Umweltverbund zu stärken, also dass man Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht oder vielleicht mit dem E-Bike dann, ja. Oder mit dem öffentlichen Verkehr im Sinne eines Massentransportmittels, aber da, wo eben die gewisse Wohndichte nicht vorhanden ist, braucht es trotzdem individuelle Lösungen, aber das muss nicht dann unbedingt das eigene Auto sein.
Ja, und die Freizeit ist auch ein wichtiges Thema?
Ja, weil gerade in Hinsicht auch auf Mobilität und Mobilsein, wir haben auch festgestellt in Forschungsprojekten bei uns in der Gruppe, dass gar nicht so sehr die eigentlichen Pendelwege oder diese täglichen Wege von A nach B oder auch die Versorgungswege, die sich eingespielt haben, die werden gar nicht mehr so stark auch mit individuellen motorisierten Verkehr zurückgelegt. Es sind eher dann diese einmaligen Wege oder die am Tagesrand, die am Wochenende zu vielleicht Freizeit- und Naherholungszwecken, um soziale Kontakte zu pflegen. Da ist es noch schwieriger eigentlich für den öffentlichen Verkehr ein taugliches Angebot zu leisten, wenn man nicht in der Dichte der Stadt ist.
Jetzt gibt es natürlich immer wieder auch viele Umfragen und auch Studien, welche Anforderungen Menschen so generell ans Wohnen haben. Viele, die ja auch in Wien diesen Speckgürtel, wie es so heißt, gezogen sind, sind eigentlich, also die sagen oft, ja, ich bin gar kein Niederösterreicher oder Niederösterreicherin oder keine Burgenländerin, weil ich wohne zwar dort, ja, aber ich fahre doch immer nach Wien, weil dort mein Arbeitsplatz ist. Das heißt also, die ganzen Pendler und Pendlerinnen spielen da eine große Rolle. Wir wollen ja da möglichst schnell, aber auch kostengünstig und energiefreundlich zum Arbeitsplatz kommen. Und da gibt's, Herr Hummer, auch eine spannende Studie, die 15 Minuten statt. Da hat man untersucht, wie weit eben in diesen 15 Minuten muss alles irgendwie erreichbar sein, was der Mensch braucht. Erzählen Sie ein bisschen mehr.
Ja, also man kann es einerseits sagen, man will die 15 Minuten statt messen oder so wie es eben aus Paris kommend entstanden ist als planerisches Leitbild. Also man will dorthin, dass man städtische Nachbarschaften, aber auch Orte vielleicht im ländlichen Raum wäre auch anwendbar, dort eine Situation kreieren kann, dass innerhalb von 15 Minuten die wichtigen Wege, die täglichen Wege des Alltags möglich werden, sich versorgen, auch soziale Kontakte pflegen, bis hin eben Pendeldistanzen zu schaffen oder zumindest an Hubs zu kommen, damit man weiter pendeln kann.
Also da geht es jetzt mal um Arzt, um Apotheke, um Einkaufen, so tägliche Alltagssachen.
Genau, auch Schule, Schule, Pflegeeinrichtungen.
Ja.
Und gibt es mehr und mehr empirische Studien dazu auch. Wien ist ja tendenziell da im Vorderfeld zu finden, auch im europäischen Vergleich. Sicherlich auch mit ausschlaggebend, dass die Stadtplanung in Wien sehr lange schon auch die Stadt der kurzen Wege als Leitbild verfolgt hat. Das ist ja artverwandt, auch mit der 15-Minuten-Stadt. Mhm. Multifunktionale Erdgeschosszonen, gute Fußwege, gute Radwege. Also wir wissen in der Stadtplanung eigentlich ganz genau, was gut ist.
Ja.
Aber es ist eben nicht so einfach immer, das auch in die Tat umzusetzen.
Mhm. Es hat da einfach auch einen konzeptionellen Wechsel gegeben. Also wenn man sich die traditionelle Stadt anschaut, dann war ja zwangsweise sozusagen Arbeiten und Wohnen sehr verschränkt, einfach weil es sowas wie einen Autoradius des Pendelns nicht gegeben hat. Und dann hat man sich überlegt, wäre doch wirklich sehr fein, dieses mit Lärm und Staub und Transport verbundene Arbeiten vom Wohnen zu trennen. Und das war eine Tendenz, die man sehr intensiv verfolgt hat in einer Zeit, wo das Auto sozusagen als Lösung des Problems angesehen wurde. Und jetzt muss man diesen Move wieder ein bisschen zurück machen, einfach weil man doch erkennt, dass Fahrzeiten mit sozialer Einschränkung verbunden sind, dass man ein Auto erstmal haben und sich leisten können muss, dass das Platz braucht, dass das Umweltverträglichkeitsprobleme mit sich bringt und versucht die Verschränkung wieder. Jetzt müssen wir, die wir gewohnt waren, in sehr cleanen, geruchsfrei, lärmfrei, ähnlichen Ambienten zu wohnen, wieder mit Dingen zurechtzukommen, die vielleicht lauter sind, denken Sie nur, reicht schon, wenn in der Nähe ein Lokal ist, wo dann steht ab 10 Uhr pst und ähnliches. Also es wird ein ganz spannender Prozess des Wiederzusammenführens und auch des Kompromissfindens. Mhm.
Auch dieses Miteinander, da können wir später auch noch drauf eingehen. Ich denke auch alleine die Vorstellung, weil Sie das jetzt mit dem Auto, Automobil angesprochen haben, da wurde ja lange das verkauft als super individuelle Lösung. Jede sitzt für sich im Auto, hat eben auch da keine anderen Gerüche, keine anderen Menschen, kann mit sich die Zeit verbringen, um auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder Freizeit zu kommen. Und jetzt ist genau eben das Umgekehrte. Ja. Das finde ich total spannend, wie eben diese Lebenswelten auch hier schon so ausschlaggebend sind. Ja. Da möchte ich Sie auch fragen, wie das denn so mit dem Miteinander, das einerseits ja oft von Vorteil ist, wie wir gehört haben, aber nicht eben immer so super von Vorteil ist, nicht? Also man kann sich es halt dann auch nicht immer so genau aussuchen. Wie ist das und welche Herausforderungen sehen Sie denn da, was das Zusammenleben angeht?
Naja, also prinzipiell ist ja ein soziales Attribut der Stadt die Anonymität, ja, also man auch die Internationalität, Diversität, also die eine Einspielung war, ja, man kann runtergehen und sich zum Bitten setzen und trifft auch die Nachbarn. Das mag schon so auch passieren, muss aber nicht sein. Also man kann sich schon auch aktiv in einer Gemeinschaft finden oder nicht. Ich glaube, in Wien wird gerade viel auf Grätzl-Ebene, Grätzl-Managements-Ebene gemacht, dass sich Nachbarschaften auch treffen, die auch zusammen etwas machen können, vielleicht auch unter Einbindung von Schulen vor Ort, damit es auch Möglichkeiten gibt für die wollen, auch die Anonymität ein bisschen zu bekommen.
Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen leichter, wenn man Kinder hat. Da ist wahrscheinlich auch mit den Kindern auch der Bezug, nicht zu anderen Leuten, die auch Kinder haben, da kommt man vielleicht schnell ins Gespräch. Oder natürlich auch ein Hund, das funktioniert, glaube ich, auch immer ganz gut. Ja, aber dieses Miteinander, das ist ja auch ein großes Thema in Sachen Generationen. Ja, also das Jung und Alt, und da gibt es ja auch viele spannende Konzepte.
Ich möchte vielleicht eine ganz spannende Einsicht, die wir im Vorfeld der IBA gemacht haben, also die internationale Bauausstellung, die ja sehr zu den Fragen des sozialen Zusammenlebens gearbeitet hat in Wien. Da haben wir eine Studie gemacht, die heißt, wie wir wohnen wollen. Und eine der Fragen und Beobachtungen, die wir da gemacht haben, war, dass Grünraum, der Wohnanlagen zugeordnet ist, oft gar nicht wahrgenommen wird. Also von diesen 100 Wohnungen, die wir da begleiten durften über eine ganze Woche hinweg, dann rund ein Drittel der Bewohnerinnen haben gesagt, sie haben ja überhaupt keinen Grünraum. Dann hat man nachgefragt, aber schau doch, du hast doch diese Anlage hier. Ah ja, na ja, aber das ist nicht meine. Also da hat dieses Aneignen nicht funktioniert. Das nächste Drittel hat gesagt, ja, ich weiß, die ist da, aber ich gehe da nicht hin. Wenn du dann nachgefragt hast, dann kamen genau diese Gruppierungen, das sind die Hundezonen, da will man mich nicht, oder da sind die Kinder, die sind mir zu laut, und da braucht es eine gewisse Form von Moderation, also über eine Grätzelbildung, die ein bisschen moderiert wird, oder was man jetzt zum Beispiel auch versucht in neuen Entwicklungsgebieten mit Wohngruppen, die sich also vorher schon kennen und dann dort so ein bisschen einen sozialen Nukleus finden. Und ich denke, als eine Aufgabe der Planung und der Entwicklung wird es schon auch darum gehen, diese strikten Begrenzungen ein bisschen aufzuheben. Wir haben dann auch so in den Siedlungen uns angeschaut, wie viel hier darfst du nicht, hier sollst du nicht Schilder es gibt. Also
spannend, das ja.
Kann man vielleicht
ganz schön viel wahrscheinlich.
Ja, sehr viele. Ja. Hier das nicht, ja. Durchgehen, nur wenn nicht widersprochen und so. Also das braucht schon ein bisschen eine Kulturveränderung. Aber wenn man sich so neuere Entwicklungsgebiete anschaut, glaube ich, ist da schon eine Bewegung drinnen.
Aber da höre ich schon auch raus, dass wir Hilfe brauchen, weil Sie gesagt haben, da braucht es Moderation, da braucht es Menschen, die vermitteln auch.
Ja, glaube ich. Und es ist ein ganz spannender Generationenwechsel auch zu beobachten. Also der Wunsch, wie gewohnt wird, der entwickelt sich schon rasant.
Da können wir vielleicht auch anknüpfen, was die Küche angeht. Ja. Da gibt es ja auch eine sehr interessante Studie, die Sie gemacht haben.
Können Sie mir das erzählen? Das war so in dem Kontext eben der IBA auch. Da haben wir so die wichtigsten Aufenthaltsbereiche in Wohnungen erfragt. Und ganz spannend, wo ist man am längsten? Wir haben also so Wohnprotokolle gemacht, wo die Leute wirklich aufgezeichnet haben, wo sie sind und wie lang sie da sind. Am längsten ist man im Schlafzimmer. Das fällt uns nicht auf, weil dort schlafen wir. Ja. Trotzdem wäre es wichtig, sich zu überlegen, wie ist denn das konditioniert? Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Also wie laut, wie still, wie luftig, alles das. Und wenn man aber gefragt hat, wie wichtig ist dir ein Raum, dann war ganz speziell die Auseinandersetzung eben mit der Küche. Weil da gab es eine Gruppe der Küchenliebhaber, die gesagt haben, das ist mein Hobby und Gesellschaft und Gemeinschaft, ich brauche eine Riesenküche. Und die anderen gesagt haben, ich koche nicht. Also das, verstehen Sie, aus der Aufgabe heraus dann einen Wohnungsgrundriss entwickeln zu sollen, ist das schon spannend.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der Trend oder ist ja eh auch schon länger, ist ja auch diese Wohnküchen, nicht? Also, dass die Küche eigentlich schon integriert ist ins Wohnzimmer. Das war ja früher, wenn man so 60er, 70er Wohnungen anschaut, gar nicht der Fall. Da gab es ja immer die Extraküche, ne? Und viele sagen ja auch heute, dass die Kehrseite der Medaille die ist, dass halt der Wohnraum dann auch oft nach Essen riecht. Gibt's da, ist das immer noch so im Trend, dieses gemeinsame?
Also aus der Studie ging eben heraus, dass es wirklich ganz unterschiedliche Kulturen gibt, was die Küche angeht. Auch was das Badezimmer betrifft. Das Badezimmer ist also meistens der kleinste Raum im Setting, auch der, wo man am wenigsten ist. Und wir haben dann gefragt, wo würden Sie denn, wenn Sie 10 Quadratmeter dazuschlagen könnten, wo würden Sie die dazuschlagen? Und da kam ganz oft das Badezimmer. Aha. Kam ganz oft das Badezimmer mit dem Wunsch nach Wellness und Fitness. Das wurde da dazu gepackt sozusagen. Das war also die zweitwichtigste sozusagen Vergrößerung. Die andere war, und das finde ich auch ganz spannend, wenn 10 Quadratmeter dazu, dann in einem eigenen Zimmer, weil ich möchte irgendwo einen Raum haben, und 10 Quadratmeter sind nicht viel, ich möchte irgendwo einen Raum haben, wo ich nur mit mir das machen kann, was ich persönlich will. Also auch so eine Individualisierung, da war eben von Schlagzeugspielen bis eben in Frieden Yoga machen oder auch nur nichts machen müssen. Also es ist wirklich eine Individualisierung, so dieses klassische Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer. Ich glaube, das ist seltenst passend.
Ja, und auch wahrscheinlich der Wunsch, ein bisschen sich auch abzugrenzen oder allein zu sein mit dem, was man gerade vorhat. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen, kann ich mir gut vorstellen, da kann man die Türe zumachen. Und wenn dann jemand kommt, sieht derjenige nicht, was da alles in diesem Kämmerchen verstaut und versteckt ist, denke ich mir. Das Absolut. Ist vielleicht auch ein Wunsch, oder? Ja. Was eben auch angesprochen ist, spannend, das Thema Schlafraum. Mhm. Was ist da herausgekommen?
Auch wieder zwei Gruppen, ziemlich gleich groß. Die einen, die gesagt haben, also wenn 10 Quadratmeter dazu, dann im Schlafraum. Und zwar immer mit dem Hintergedanken, dass man dort, dass das eigentlich ein großer Raum ist, den ich doch auch tagsüber nutzen kann. Also zum Beispiel Schreibtisch da dazu. Und die anderen, die gesagt haben, bitte im Schlafzimmer schlafe ich nur. Nimm doch da die 10 Quadratmeter weg, dann ist so groß wie mein Bett und ich hüpfe da hinein und fertig. Also auch da beide Varianten möglich.
Mhm, auch spannend. Jetzt müssen wir zu einem ganz wichtigen Punkt kommen, der natürlich für uns alle relevant ist, nämlich Klima, Heizen und nachhaltiges Wohnen. Letztlich hat uns der Klimawandel, kann man schon sagen, schneller als uns lieb ist, gezeigt, dass es neue Konzepte braucht. Wien hat hier wirklich ambitionierte Ziele gesetzt, aber wie fließen diese denn in Raumplanung und auch neue Wohnbauprojekte ein? Die Frage geht an Sie beide. Darf mit Ihnen beginnen?
Ja, vielleicht so von der regionalen Ebene gesehen, trotz vielleicht Fortschritt auch natürlich in Passivenergieweise oder sehr energieeffizienteren Siedlungen, werden wir trotzdem viel Energie auch brauchen in der Zukunft, vielleicht auch mehr noch. Wir haben eben noch mal mehr Mobilitätsbedürfnis und so weiter. Und wir wollen das aber mit einer Energiewende schaffen als Gesellschaft, also erneuerbare Energien ausbauen. Und da sollen die Energiequellen nahe an den Verbrauchern sein. Und wo ist das? Ja, das ist wahrscheinlich im direkten bis nicht so weiten Stadtumland eigentlich, wo sich dann auch Photovoltaikanlagen mit Windrädern treffen sollten. Wasserkraft ist natürlich auch sehr wichtig. Und dann ist das alles auch eine Frage des Zwischenspeicherns, des Abfederns von Tages- und Saisonverlaufen. Also da haben wir schon einiges zu tun auch. Die Österreichische Raumordnungskonferenz hat sich auch schon Gedanken gemacht über Energieraumplanung und auch Kolleginnen und Kollegen an der TU Wien forcieren das sehr, dass man auch den Raum mitdenken muss, woher die Energie eigentlich kommen soll. Das Ganze auch mit einem Mobilitätskonzept in Kombination und somit integrierten Siedlungskonzept eigentlich.
Es ändert sich ja auch in den Wohnungen einiges, nicht? Also wenn wir uns noch erinnern, früher die großen Heizkörper waren normal. Heute haben wir die meisten Wohnungen schon Fußbodenheizung. Also auch da, plötzlich entsteht ja auch da ein anderer Raum.
Also was wir merken, was ganz schnell jetzt mitgedacht werden muss, ist neben der Wärme, wo ich mal salopp behaupte, wir wüssten zumindest, wie es geht, ja, ist die Kühlung.
Ja.
Das nimmt also jeder wahr. Wir brauchen die Stadt überwärmt schneller und mehr als das Umland, wissen wir auch, diesen Urban Heat Island Effekt. Und wir sind vor allem in der Nacht, um uns wohlzufühlen, davon abhängig, dass wir gewisse reduzierte Temperaturen haben. Und jeder, der jetzt im Sommer sozusagen wahrnimmt, wie wenig wir abkühlen in manchen Ballungsbereichen der Stadt, weiß, dass es in Zukunft nicht nur ums Heizen, sondern auch zunehmend immer stärker ums Kühlen geht. Und da wird es mit dem Klimawandel doch ganz spannend, wie wir dafür Energie bereitstellen. Da geht es vor allem um elektrische Energie. Und vor allem, was wir mit der Abwärme machen, weil eine Wohnung funktioniert, sagen wir es jetzt mal ganz salopp, auch wie ein Kühlschrank. Wenn ich es drinnen kühl haben will, habe ich es hinterm Kühlschrank warm. Das heißt, bei den allermeisten Technologien muss ich mit der Wärme dann irgendwo hin. Viele sind luftgestützt, das heißt, es kommt die warme Luft in den Stadtraum und dort darf ich sie genauso nicht haben. Also das ist eine Herausforderung, die auch aus der technischen Sicht noch weniger so die offensichtliche Lösung hat wie die Wärme. Und natürlich der Klimawandel bewirkt, dass wir in Zukunft gerade in der Stadt weniger Heizenergie brauchen werden. Nicht keine, also bitte nicht missverstehen, wir müssen da schon auch noch viel Ambition reinstecken. Aber wir werden ebenso viel Überlegungen in die Kühlung bringen müssen.
Also das ist viel neuer. Noch größere Herausforderung kann man sagen.
Also ja. Tatsächlich auch von den, die Gebäude sind auch nicht so drauf vorbereitet. Denken Sie an Ihre Sommerurlaube. Wie schaut's aus in Mailand, in Rom, in ähnlichen Städten? Die sind ganz anders ausgestattet sozusagen von ihrer Grundstruktur, die Gebäude. Und da müssen wir jetzt wirklich überlegen, wie zieht man danach, ohne dass man die städtischen Qualitäten, die Stadt geprägt hat, von den Fassaden, von den Fensterzuschnitten, von den Platzgrößen, ohne dass man die so über Bord kippt. Ja,
Ja, vielleicht so aus städtebaulich, stadtplanerischer Sicht auch noch, dass auch Windschneisen oder die quasi diese nicht technische Kühlung, wenn der Wind ideal durchziehen würde, aus dem Wienerwald kommend, auch Hitzeinseln was entgegenstellen kann, aber das ist natürlich Straßenzüge oder Häuserblöcke umstellen, ist nicht so einfach möglich, aber zumindest in Neubaugebieten oder bei größeren Interventionen da einzugreifen. Oder ich denke auch, das nordseitige Bauen in der Architektur, wie wir schon gesprochen haben, ist auch
ja, das war ja auch, eine Zeit lang wollte das ja niemand nicht. Also die Wohnungen, die nordseitig waren, waren immer günstiger. Die Menschen wollten an der Sonnenseite wohnen. Das hat sich jetzt auch gedreht, oder?
Also die reine Nordseite ist nach wie vor eher ein Problem, weil wir gerade im Winter auch das Bedürfnis haben, Licht in die Wohnung zu bekommen. Was sich stark ändert sozusagen, ist der Luxus am Dach. Das war ja eine lange Zeit wirklich alles, was Luxus war, hat sich in den neu ausgebauten Dächern abgespielt. Und dort wird es zum Teil jetzt wirklich massiv heiß. Das heißt, so dieser Luxus kommt wieder dorthin, wo er mal war, nämlich in der Belle Etage. Ja. Also das wissen Sie noch, da waren die Erdgeschosse, da wurde gearbeitet, dann gab es möglicherweise ein Zwischengeschoss und dann gab es die repräsentative Belle Etage mit den hohen Raumhöhen, klimatologisch für den Innenraum jetzt viel besser oder leichter handhabbar mit weniger Energieeinsatz als in der großverglasten Dachwohnung. Die ist echt schwierig jetzt. Mhm. Ja.
Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass wir auch ein bisschen was verlernt haben im Laufe der Jahrhunderte, denn Sie haben es jetzt vorhin schon angesprochen, also der Luftzug zum Beispiel, der natürliche, der vom Wald her kommt oder wo auch immer, da gab es ja früher auch in Wien ganz interessante Modelle, wo die Stadt ohne Technik, sondern nur durch die natürliche Bedingung gekühlt worden ist. Ist ja auch interessant, dass sich das eigentlich dazwischen hat es niemand mehr interessiert, offenbar.
Ja, ist schon eigentlich Wissen aus Jahrtausenden des Städtebaus, ja.
Auch am Meer, nicht? Gibt es ja viele, viele kleine Städte, wo der Luftzug vom Meer durch die Stadt dann einfach besser gegeben ist.
Also Wien hat da eine unglaublich tolle Lage mit diesem halboffenen Becken und dem Wiener Wald, wo bis dato so die Hauptwindrichtung gelegen ist und auch mit der Donau, die ständig eine Kaltluftbewegung mit sich bringt. Man muss einfach wirklich darauf aufpassen, auf diese Dinge beziehungsweise in der Stadtentwicklung auch diese Potenziale nutzen. Und es war eben jahrzehntelang war das keine Frage. Die Überwärmung war vorhergesagt, aber nicht sozusagen wirklich geglaubt und nicht so präsent. Und jetzt merken wir das einfach, wie warm es wird und dass es uns zu warm wird in der Stadt. Und jetzt beginnt eine ganz intensive Diskussion, wie man mit Plätzen umgeht, wie man mit ehemaligen Bachläufen oder mit dem Wienfluss und ähnlichen Dingen umgeht, weil das ist ein Potenzial, dort bewegt sich der Wind.
Genau, da wollte ich Sie jetzt auch fragen, weil Sie da nämlich auch eine spannende Studie gemacht haben. Also diese 50 Bäche, ich glaube, die läuft noch, oder?
Die ist in der Schlussphase. Und vielleicht waren einige von Ihnen da auf der Wiener Klimabiennale, die ja in diesem Entwicklungsgebiet am Nordwestbahnhof stattgefunden hat. Dort haben wir eine Bach-Teststrecke gebaut, einfach zu schauen, was bewirkt die klimatologisch auf der einen Seite, mit welchem Wassereinsatz kommt man zurecht, was bedeutet das hygienisch und ganz stark auch, was bedeutet das für das soziale Gefüge, also wie gut wird das angenommen, wie stark muss man das moderieren. Und aus unserer Sicht ist es eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Intervention gewesen, gerade aus dieser sozialen Sicht. Also die Leute waren sehr oft da, sie waren wiederholt da, es hat wirklich auch diese Kommunikation zwischen den wildfremdesten Gruppen dort stattgefunden. Jeder hat da sein Pläsierchen gefunden, von der Wasserpflanze bis zum Pritscheln mit den Kindern. War wirklich ein spannendes Phänomen, und die Frage ist einfach, wo kann man denn sowas möglichst unaufwendig, weil ein Aufwand ist das natürlich schon, möglicherweise in den Stadtraum wieder einführen. Wien hat da echt Potenzial, weil viele Bachläufe und Flussläufe, wie sie in Wien aus dem Wienerwald gekommen sind, im Stadtraum noch da sind, weil das Unterirdischlegen, das ja sehr gut begründet war, nämlich mit den Cholera-Epidemien, man hat gemerkt, aus diesen Wässern, wenn man die nicht fasst mit ihren Abwasserbelastungen, damals eben im Kanal, kommen diese Cholera-Epidemien sozusagen hervor, hat die gefasst, und jetzt sind sie halt leider im Untergrund, aber das ist recht spät passiert, also so 1840 aufwärts, und damit ist es im traditionellen Stadtgefüge einfach noch da. Also da was wieder einzuführen wäre stadträumlich mal denkbar.
Mhm, auch spannend. Sind wir da auch gespannt, was wirklich dann am Ende rauskommt, wenn das abgeschlossen ist, das Projekt. Ich glaube, Anfang des nächsten Jahres wird soweit sein. Müssen Sie uns dann wieder berichten, was am Ende rausgekommen ist. Sie haben jetzt auch etwas angesprochen, was natürlich uns jetzt 2020 beginnend sehr stark betroffen hat, die Corona-Pandemie. Da hat es ja auch gewaltige Veränderungen gegeben, nicht nur im Bereich der Technologien und Veränderungen, sondern eben auch, was das Wohnen angeht, ja, und was die Anforderungen angeht. In dieser Zeit hat man plötzlich gesehen, überall auf den Wohnungen stand Homeoffice geeignet und so weiter und so fort. Vielleicht können Sie aus Ihrer jeweiligen Perspektive auch nochmal zusammenfassen, welche Veränderungen es jetzt wirklich gegeben hat und was davon auch heute noch da ist oder vielleicht auch weggefallen ist.
Hm. Herr Hofer. Ja, ich glaube, die Pandemie, die uns im 2020 getroffen hat, die war für alle Wissenschaftsdisziplinen eine Wildcard, und es war auch spannend aus Sicht der Stadt- und Regionalplanung. Wir haben dazu ein FEF-Projekt auch in der Durchführung, wie die pandemische oder die postpandemische Stadtregion mittlerweile vielleicht Lehren gezogen hat aus der Pandemie, und Grünraum oder Blauräume auch, Nähe zu Wasser und so weiter, haben wir jetzt schon viel gehört. Das ist tatsächlich auch in unseren Untersuchungen rausgekommen, dass Grünraum in der Stadt extrem mehr geschätzt wurde und gesucht wurde. Ja, es war irgendwie auch zwangsläufig notwendig.
Man konnte
notwendig,
auch nicht viel
aber
anders
diese
machen.
Ne? Ja. Näheste Naherholung. Ja. Ja. Und ich glaube schon, dass da ein paar Aspekte dabei sind, wo wir gut beraten sind in der zukünftigen Stadtplanung, das auch weiter im Auge zu behalten. Mhm. Nicht unbedingt, um sich auf eine nächste Pandemie vorzubereiten, sondern zu sehen, so, es wurde bloßgelegt eben, was ist wirklich wichtig im näheren Lebensumfeld.
Also viele sagen ja, das war ohnehin alles schon da, aber das war halt nochmal in einer beschleunigten Version durch die Pandemie. Gerade was den Wohnraum, die Wohnungen angeht, Sie haben es vorher gesagt, also der Wunsch nach so einem kleinen Kämmerchen, aber da war halt oft auch der Wunsch nach der Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, und nach wie vor machen das ja viele, die es können. Das bewirkt ja auch einiges.
Ja, also statistisch habe ich dazu keine Zahlen. Ich bemerke es einfach bei den eigenen Mitarbeiterinnen, dass es auch hier so eine Pendelbewegung gibt. Also eine Zeit lang nach der Pandemie waren sehr viele sehr gerne noch zu Hause. Aktuell kommen sie gerne wieder zurück, die meisten einfach um diesen Austausch auch zu haben. Aber ich weiß es nicht, ob das sich statistisch ausdrücken lässt.
Also wir haben festgestellt, dass es ein bisschen unrhythmischer geworden ist, die Sache, auch was tägliches Pendeln oder nicht und Homeoffice betrifft, dass auch an die 50-50 gegangen wird mit Homeoffice und In-Office, dadurch vielleicht auch Pendeldistanzen größer werden dürfen oder Wohnortwechsel weiter weg vom Arbeitsmarktzentrum möglich werden.
Was ja auch eine Preisfrage ist, nicht? Also
ja, also dieses eine mehr Zimmer raus. Mehr, ist wirklich so plakativ, auch mit Kollegen aus Deutschland, wie wir uns ausgetauscht haben das auch festgestellt, dieses eine Zimmer mehr, sei es meist für Homeoffice oder eben auch für mehr Betreuung oder einfach mehr Zusammensein im Haushalt in den eigenen vier Wänden, das lässt sich wieder weiter draußen außerhalb der Stadt vielleicht finanziell besser realisieren. Und das hat schon auch nochmal das stadtregionale Stadt-Land-Gefüge vielleicht verschoben. Wer sowieso im Trend auch gekommen, mehr Homeoffice, Digitalisierung ist ja mit uns, aber ja, die Pandemie als Beschleuniger.
Das war definitiv so. Und diese, also gerade wenn Menschen dann nicht mehr täglich zum Arbeitsplatz pendeln müssen, ist das, was Sie jetzt angesprochen haben, nämlich der Faktor rauszuziehen und in einen Wohnraum oder in eine Umgebung zu gehen, die wesentlich günstiger ist als in der Stadt, ein großes Thema, weil ich muss einfach nicht mehr täglich zum Arbeitsplatz, nicht? Das ist ja auch ein großer Faktor. Frau Hammer, Sie haben auch, Sie haben promoviert zum Thema Licht, Tageslicht. Das ist wahnsinnig spannend, weil auch da, wir haben jetzt ja sehr oft schon gehört, es gibt so unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Bedürfnisse. Wir Menschen sind eben nicht alle gleich, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber manchmal ist das schon auch eine Herausforderung. Und beim Thema Tageslicht, ich merke das auch bei uns in unserem Büro am Sender, wir haben natürlich auch ein Großraumbüro, da gibt es so unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen wollen ganz viel, die anderen wollen, machen dauernd zu, es ist zu hell, es ist irgendwie... Es ist immer irgendein Zu. Ja. Wie sind denn da die Entwicklungen auch und wo stehen wir da?
Also was es gibt, und das ist doch sehr spannend, ist wissenschaftliche Erkenntnis, und zwar aus der Physiologie heraus, nämlich es gibt sozusagen jetzt eine ziemlich fixierte Unterkante, was zu wenig ist. Und zwar nicht so sehr aus unserem visuellen System, sondern aus unserem Tagesrhythmus und jahreszeitlichen Rhythmus heraus. Also im Moment brauche ich Ihnen nicht sagen, wenn es um vier dunkel ist und um acht erst wieder irgendwie hell wird, das sind Dinge, die uns eher unser Gemüt, unsere Stimmung drücken, uns frustrieren, uns auch müde machen. Das sind ganz normale physiologische Reaktionen. Und wenn man sich vorstellt, dass in unseren Wohnungen anteilsmäßig, selbst wenn sie gut belichtet sind, so 2-3% der Lichtmenge drinnen sind, die wir sonst im Umraum haben, muss man sich fragen, ist doch nichts allzu viel aus physiologischer Sicht. Wie viel muss es denn sein? Und da geht's wirklich drum, und das habe ich vorhin schon angedeutet, dass man einen vitalen Kontakt zum Außenraum haben muss und auch zur Sonne. Also wahrzunehmen, wann ist es Morgen, wann ist es Mittag, wann ist es Abend, ist für unsere, so man sagt, das zirkadiane Rhythmik, also für das Stabilisieren unseres Tag-Nacht-Rhythmus essentiell. Schlafstörungen sind relativ weit verbreitet. Ein Faktor, den man da erkennt, ist dieser Mangel an Klarheit. Guten Morgen, Mittag, guten Abend, und dann kommt man in die Ruhephase. Es gibt diese 250 Lux am Auge, das sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel, ist nicht viel. Draußen haben wir an einem schönen Sommertag 120.000 Lux. In einer nicht so gut geplanten Wohnung, die das nicht berücksichtigt, haben wir aber auch deutlich weniger als diese 250. Also das ist sozusagen die Herausforderung für die Planung, dass man das sicherstellt, dass man das erreichen kann. Und da wären wir wieder bei den Schlafzimmern. Die Schlafzimmer sollten die Möglichkeit haben, irgendwie wahrzunehmen, dass es morgen ist, dass die Sonne aufgegangen ist. Mhm. Würde uns physiologisch sehr helfen.
Würde uns gut tun, sozusagen. Ja. Am meisten, finde ich, sieht man ja diesen Wandel jetzt, was auch die Lichtsituation angeht, an Einkaufszentren. Also wenn man so die Einkaufszentren früher sich angeschaut hat, und die wurden ja eigentlich fast alle umgebaut in den letzten Jahren, da war es eigentlich schon ziemlich finster. Also viele Geschäfte hatten überhaupt kein Tageslicht. Es war auch in der Mitte oft kein Tageslicht. Das hat sich jetzt massiv geändert.
Da gibt's ganz spannende Untersuchungen dazu, weil, also, Da wird nicht viel drüber gesprochen, aber natürlich nimmt die Kauflust zu mit mehr Tageslicht oder etwas, was uns unserem Körper das signalisiert, einfach weil Licht uns aktiviert und uns positiv stimmt. Das ist eine Grundthese, passt auch. Und natürlich machen sich das Retailer zunutze. Ja, also die werden ihnen kein dunkles Loch anbieten, wo dann keiner was kauft. Wo ich es noch für viel gesetzter halte, sind zum Beispiel Schulen, wobei das nicht ganz einfach ist, weil die Kinder, wenn sie im Licht sind, deutlich aktiver sind. Das musst du auch einmal wollen. Ja? Also wenn du 30 Kinder in einer Klasse hast, und die, aber sie sind natürlich aufnahmefähig, aber du musst es als Lehrpersonal natürlich auch mal durchmoderieren, dass die so fit sind. Aber im Anschluss vielleicht an die Pandemie, also wir haben die Möglichkeit gehabt, eine Schule der Stadt Wien aus Sicht der Lichtplanung zu optimieren. So eine Schule im 12. Bezirk mit den planenden Architektinnen gemeinsam. Und dort haben wir gesagt, schaut's, auch in diesem beengten Raum in der Stadt, schauen wir doch, dass wir die Klassenräume an den Außenraum anbinden, nutzen wir die Dachflächen, nutzen wir die Terrassenflächen. Das war die Schule in Wien, die über die Corona-Pandemie die längsten Öffnungszeiten anbieten konnte, einfach weil man Unterricht im Freien machen konnte. Und wir haben wahnsinnig viel gelernt. Also Sonne, Außenraum ist super, aber die Beschattung in diesen Außenräumen war gar nicht ausreichend. Da musste man intensiv nachrüsten, damit man es dann auch ausgehalten hat, da in diesen Außenbereichen. Also es ist ein Learning, aber es ist sicher förderlich sozusagen, sich mit dem Licht und seinen positiven Auswirkungen auf unsere Physiologie auseinanderzusetzen.
Was mir auch auffällt und Ihnen wahrscheinlich auch, in vielen Hotels, Restaurants, aber auch schon an Arbeitsplätzen ist es durchaus üblich geworden, dass so grüne Wände entstehen. Ein bisschen geht es, glaube ich, auch ins individuelle Wohnen hinein. Zumindest merkt man es, wenn man diverse Wohnzeitschriften anschaut. Können Sie dazu etwas sagen, wie diese Entwicklung, also nämlich auch was die Anforderungen angeht, an Sie als Architektin, wünschen sich das Menschen immer mehr?
Also merken wir ganz stark diesen Wunsch nach einer sehr engen Möglichkeit oder direkten Möglichkeit, mit möglichst naturnahen Features umzugehen. Also das Grün am Balkon, der Balkon als ersten Step oder der begrünte, wirklich begrünte Innenraum oder der begrünte Straßenraum. Ja, merkt man ganz stark, geht jetzt auch in die Normung. Diese Frage der Fassadenbegrünung ist jetzt sozusagen, wird langsam handelbar, was darf man wo. Das war sehr lang sehr schwierig, auch mit dem Brandschutz war es nicht so einfach. Da gibt's jetzt sozusagen Erfahrungswerte, auch was diese Pflanzen an Klimamoderation zusammenbringen, also an Kühlung, an Beschattung in den verschiedensten Formen. Also von am besten wirksam der große, ausgewachsene Baum bis durch die Beschattungswirkung auch spürbar eben die Fassadenbegrünung. Man darf da nicht alles sozusagen sofort für bare Münze nehmen. Also auch Pflanzen sind Lebewesen wie Menschen und haben eine gewisse Leistungsfähigkeit im Klimawandel. Aber grundsätzlich ist eine Pflanze, die gut mit Wasser versorgt ist, neben dem, dass wir sie mögen und dass sie uns psychologisch gut tut, natürlich auch ein super Klimamoderator. Wie gesagt, kann sie nur, wenn sie Wasser bekommt.
Ja.
Sind wir wieder bei den blau-grünen Außenräumen.
Und was Farben angeht, also da ist ja auch immer so die Diskussion, die einen wollen es möglichst bunt. Und wenn man sich so umschaut, manche lieben Gelb besonders, andere wieder wollen es eher so in Naturfarben, jetzt sowohl außen als auch innen. Merken Sie da größere Veränderungen?
Also verfolgen wir in dem Zusammenhang nicht. Was vielleicht eine Klärung bedarf, ist der Unterschied zwischen der Farbe des Lichts und der Farbe der Oberfläche. Vielleicht haben Sie das schon gehört von diesem Human-Centric Lighting, HCL, wo man sagt, ja, tagsüber brauchst du bläulich gefärbtes Licht, damit es dir gut geht, und am Abend soll es also ins Rötliche hinübergehen. Ist tatsächlich so, das entspricht sozusagen der Farbe des Himmels, mit der wir unseren Tagesrhythmus mit dem wir mitgehen, und ist was anderes als das, was wir an Farben im Umraum wahrnehmen, wo wir sagen, das Blau ist jetzt nicht unbedingt das, was uns aktiviert. Das sind also zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist hormongesteuert, das andere ist die bewusste visuelle Wahrnehmung, die so mit Erinnerung verknüpft ist. Muss man ein bisschen auseinanderhalten. Aber wohnen Trends in Richtung Farbe da? Kann ich nichts dazu sagen, außer dass man merkt, dass es welche gibt.
Gut, das wollen wir jetzt gar nicht weiterkommen. Ich merke schon. Wir sind eigentlich fast schon wieder am Ende. Es geht so schnell, ja, der Sendung. Ich muss jetzt natürlich auch noch, wir haben ja gesagt, es geht auch um die Zukunft. Und es war natürlich auch schon viel heute die Rede davon. Ich würde jetzt einfach mal bitten, so einen Blick für uns in die Zukunft zu machen. Ich weiß, das ist nicht ganz so einfach, aber was sehen Sie denn, welche neuen Wohnformen sehen Sie also gerade in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Was können Sie dazu sagen? Mit Ihnen beginnen, Herr Hummer.
Ja, also objektiv gesehen die Klein- und Mittelstädte, die, glaube ich, aufholen im Sinne der Urbanität, also die es vielleicht der Großstadt Wien nachmachen, wenn Sie so wollen, die man im weiteren Umland der Stadtregion sieht, dass da auch dichter gebaut wird und gewohnt wird. Aus planerischer Sicht, stadtregionalplanerischer Sicht, wäre es gut, wenn wir den Trend weiter fortsetzen, sehr partizipativ zu planen, also auch die Bevölkerung, die Menschen mitzunehmen in den zukünftigen Planungen und quasi an der Quelle abholen, auch was denn an Wohnbedarfen, vor allem auch im städtischen Sinne, im Grünräume und so weiter, wie wir besprochen haben, auch hinsichtlich der Mobilität gewünscht und gebraucht wird.
Mhm. Tiny Houses gibt es ja auch als einen Trend, also dieses... Es wird immer kleiner und noch kleiner, ist auch logisch, warum. Das hat natürlich auch mit den Kosten zu tun. Ich habe gestern ein Video gesehen auf Facebook, wo eine Frau auf einem Fahrrad gesessen ist und einen Mini-Anhänger hinter sich gezogen hat. Ja, das war wirklich so, ja. Aber sie hatte da drinnen einen kleinen Wohnraum, ja. Das war natürlich in einer ländlichen Umgebung und sie ist da geradelt ausgestiegen und dann ist sie in diesen Mini-Wohnwagen jetzt unter Anführungszeichen eingestiegen und hat sich dort gemütlich gemacht und eine Jause gegessen. Da habe ich mir gedacht, ich muss das unbedingt heute einbringen, weil es wirklich Zufall, dass ich das gestern gesehen habe. Also was gibt's denn da auch in Sachen Small is Beautiful als Trend?
Was es für mich ausdrückt, ist der Wunsch nach was Eigenem und nach was Individuellem. Was den Raumbedarf angeht, haben wir wirklich ganz große Potenziale in Leerständen und in nicht genutzten Wohnräumen. Ich nehme an, dass mehrere die Statistik Austria-Erhebung kennen. Nachdem in Österreich 653.000 Wohnungen seit mindestens einem halben Jahr weder eine Haupt- noch eine Nebenwohnsitzmeldung haben. Also das sind unglaubliche Reserven, die da sind. Also man bräuchte sozusagen als Lösung, weil alles schon so voll ist, nicht das Tiny House. Für mich ist das Tiny House wirklich der Fingerzeig. Ich hätte bitte gern was Eigenes, Individuelles, wo ich sagen kann, ich habe zumindest das Gefühl, das ist jetzt meins und das habe ich selber gestaltet. Resilient, also zukunftstauglich, würde ich sagen, würd's eher darum gehen, das, was wir schon alles gebaut haben, was alles dasteht, in eine kluge Nutzung zu bringen. Würde ich jetzt mal sozusagen diesen kleinsten noch addieren, vorziehen. Mhm. Wobei also, der Wunsch mir völlig nachvollziehbar ist.
Ja, also dieses was Eigenes haben
zu wollen. Ja, was Eigenes haben.
Und wenn es nur so klein ist, dass es doch auch...
Auch ganz spannend, was Sie gemeint haben, das war am Fahrradanhänger, das auch mitnehmen zu können. Mhm. Also nicht jeder hat so die Sicherheit, dass er sagt, so ich gehe jetzt von A nach B und da werde ich mich niederlassen und da werde ich mich niederlassen, sondern dieses dieser Bedarf an Sicherheit, den kann ich gut nachvollziehen, weil Sie haben nach der Zukunft gefragt, egal was wir uns als Wissenschaftlerinnen anschauen, wir leben wirklich in einer Hochrisikozeit und ich denke mir, es geht wirklich darum, sich davor nicht zu ängstigen, weil Angst hilft nicht, sondern sich zu überlegen, wie kann man widerstandsfähig werden, wie kann man auf unterschiedlichste Situationen, wo wir wirklich auch als beste Wissenschaftler nicht sagen können, was tatsächlich auf uns zukommt. Wie kann man mit den unterschiedlichsten Dingen zurechtkommen? Das hat ganz stark, glaube ich, eine soziale Komponente, eine Fähigkeit, zusammenzuleben. Es hat natürlich eine technische Komponente und es hat eine bauliche und stadträumliche Komponente. Und daran muss man wirklich arbeiten, an funktionierenden Außenräumen, an unterschiedlichen flexiblen Wohnlösungen und auch an neuen Ideen zu Arbeitsräumen.
Also wir sehen, es gibt noch viel zu tun. Die Zukunft beginnt ja immer genau jetzt und wir haben viele der Herausforderungen heute genannt und auch die Entwicklungen beleuchtet. Ich möchte gerne enden mit einem Zitat von Victor Hugo. Er hat gesagt, das Gebäude ist eine Art Gesellschaft. Es verbindet Menschen und Ideen miteinander. Und in diesem Sinne finde ich das besonders schön, weil wir heute auch über diesen sozialen Aspekt gesprochen haben, der sehr wichtig ist beim Thema Wohnen. Danke Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung am Puls zum Thema Zukunft des Wohnens aus dem Kabarett Simpel vom 2. Dezember 2024. Auf der Bühne waren Renate Hammer, Alois Humer und Jasmin Dolati. Diese Veranstaltung fand als Kooperation des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF mit dem ORF Radio Wien statt. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf silog.fwf.ac.at. Ciao, Papa!